Ich begrüße Sie dann zur 8. Veranstaltung. Heute geht es um Eingabeprofile, also insbesondere die Profilierung von Kameras. Zur Eingabe gehört ja Scanner oder Kameras. Das sind beides zwei Verfahren, die ähnlich funktionieren, wobei die Kameras, eine liegt ja hier auf dem Tisch, deutlich komplizierter zu handhaben sind bei der Profilierung, weil die ja ihr Umgebungslicht nicht kontrollieren. Der Vorteil eines Scanners ist, sie haben eine klare Lichtquelle und sie können dafür sorgen, dass kein Streulicht reinfällt. Ansonsten ist die Technik zwischen Kamera und Scanner sehr ähnlich. Also man scheint Licht auf ein Objekt und es gibt einen entsprechenden Sensor, der dann das reflektierte Licht wieder aufnimmt. Oder es ist wie beim Scanner auch die Möglichkeit einer Durchsicht, also sie strahlen Licht durch ein Dia und das wird dann auch entsprechend aufgenommen. Ja, aus Zeitgründen aber, da wir auch ein bisschen was noch praktisch machen wollen, beschränke ich mich heute auf die Kameras, was ja auch, denke ich, die meisten von Ihnen eher betrifft als das Scannen. Und hinzu kommt, wir haben überhaupt keinen Scanner, den ich Ihnen demonstrieren kann. Wir haben nämlich nur so diesen großen Kopierer, der kann auch scannen. Aber das ist nicht so das Spannende. Weil man da ja gerade keine irgendwie kalibrierten Scans ausführen kann, die könnte ich auch schlecht hierher rollen. Eine Spiegelreflexkamera, und das ist der Schwerpunkt heute, hat diese Technik, die ich Ihnen jetzt nicht verlesen werde, das ist auch eher so auch aus analogen Zeiten, da hat sich wenig geändert. Der eigentliche Unterschied ist, dass anstelle des Films, also des Rollfilms, inzwischen der Sensor getreten ist. Also hier irgendwo Nummer 8 mit der vorliegenden Filter. Die Spiegelreflexkamera hat im Gegensatz zu den kompakteren Ausführungen genau dieses Prisma zur Strahlenumlenkung in das Okular. Also das, was ins Objektiv fällt, das Licht fällt einerseits auf den Sensor, beziehungsweise Film, früher, heute Sensor, und gleichzeitig auch in den Sucher oder in das Okular. Damit sehen Sie, was später auch auf, also Sie sehen eigentlich das gleiche Licht oder die gleiche Information, die auch auf den Sensor fällt. Das hat den Vorteil, dass Sie gerade bei so Dingen wie Schärfentiefe ziemlich genaue Vorstellungen davon haben, wo die sitzt. So ein herkömmlicher Display von den kompakten Kameras ist ja im Grunde genommen, also das kann das auch, das kann natürlich die Information, die auf dem Sensor landet, gleich auf das Display legen, aber die Auflösung dieser Displays ist so gering, dass Sie sich da kaum eine Vorstellung machen, was jetzt genau im Bild scharf ist und was nicht scharf ist. Und das ist so der Hauptgrund, warum man bis heute Spiegelreflexkameras baut, in denen eben so ein kompliziertes Innenleben, hier sehen Sie es nochmal, den Strahlengang, also ein kompliziertes Innenleben, so einen Sucher bedient. Gleichzeitig haben die Möglichkeit, also auch die Spiegelreflexkameras, die meisten zumindest heutzutage, auf dem Display die Bildinformationen anzuzeigen. Aber wenn Sie das vergleichen, also das, was im Sucher zu sehen ist und das, was auf dem Display hinten erscheint, dann sehen Sie entsprechend auch den Unterschied. Also der Strahlengang selber hat die Objektivlinsen, da habe ich gleich noch ein bisschen was dazu zur Optik von der Kamera. Diesen Umlenkspiegel, der ihr den Namen gibt, nicht? Also Spiegelreflexkamera. 3 wäre dann der Autofokus-Hilfsspiegel, der eben diesen Spiegel entsprechend auslenkt, mit dem entsprechenden Autofokus-Sensor, wobei ein echter Fotograf natürlich auf den Autofokus schimpft und das alles von Hand machen will. Und gerade im Filmbereich ist das natürlich notwendig, dass man jemanden hat, da hat man eine ganze Person, die nur den Fokus zieht, also hier vorne an dem Objektiv dreht praktisch. Während der eine die Kamera bewegt, sorgt der andere dafür, dass die vorher eingestellte Schärfenänderung irgendwie von vorne nach hinten eben möglichst glatt vonstatten geht. Dann haben Sie den mechanischen Schlitzverschluss, der die Belichtungszeit bestimmt, ist Nummer 5. Und dann das Sensor-Sandwich. So ein Sensor besteht ja gar nicht nur aus einem Lichtsensor, sondern es ist ja eine Vielzahl an verschiedenen Sensoren, von Filtereinheiten gegen UV-Licht und dann eben dieser berühmte Bayer-Filter für die Farben, auf den ich gleich noch ausführlicher eingehen werde. Und dann kommt eigentlich der eigentliche Lichtsensor dahinter. Nun, dann haben Sie die Mattscheibe, in dem das Bild abgebildet wird und dann im Okular erscheinen kann, was durch ein Prisma, sehen Sie auch den Strahlengang, also so einmal im Zickzack läuft, bis es dann wirklich in der Okularlinse erscheint. So, das ist im Prinzip das, worauf wir uns heute beschränken, und alle Feinheiten im Objektiv und in den Spiegeln und so, das geht in die Kameratechnik und Kameramechanik. Das interessiert im Rahmen unserer Vorlesung jetzt nicht so, ist durchaus nicht uninteressant, diese Kameratechnik zu betrachten, aber mir geht es jetzt noch um einen Punkt, nämlich wie kommt die Farbe auf den Sensor eigentlich? Und da müssen wir ganz kurz so einen kleinen Exkurs in die Optik machen. Optik, also jetzt beschränkt auf eine Linse und nicht auf die komplizierten Linsensysteme moderner Kameras. Wir gehen einfach davon aus, wir haben einen Gegenstand, so jetzt diese Kerze A, die eine bestimmte Entfernung von der Linse hat, in dem Fall die Gegenstandsweite G. So, und dann wissen wir, so eine Linse hat eine bestimmte Brennweite, also es ist der Punkt, wenn dort parallele Strahlen auf die Linse treffen, dann bündeln die sich im Brennpunkt, in dem Fall wäre das F2, und der Abstand von Brennpunkt zu Linsenmittelpunkt, das nennt man die Brennweite. Das ist sehr wichtig, weil davon abhängt, wie groß der Gegenstand ist und insbesondere, wo die Bildebene ist. Im Grunde genommen, das gilt bis heute, gibt es nur eine einzige Ebene, auf der das Bild scharf ist. Also das ist der gleiche Abstand von Gegenstandsebene zu Bildschirmebene. Wenn dieser Abstand, Sie sehen, in dem Verhältnis da oben steht, also 1 zu F, also 1 zur Brennweite, entspricht 1 zur Bildweite und 1 zur Gegenstandsweite. Also es ist keineswegs so, wenn Sie weiter weggehen, dass dann das alles im gleichen Abstand sich entfernt. Aber wenn Sie das berücksichtigen, und das machen Sie im Wesentlichen, indem Sie diese Scharfeinstellung machen oder der Autofokus macht das für Sie, dann gibt es einen Punkt, an dem das Bild scharf ist. Also A wird auf B abgebildet. Und das Ziel in der Fotografie ist, dass wir den Film dahin bewegen, beziehungsweise der Film ist fest, also dass wir dieses Objektiv und die Blende und alles so einstellen, dass der Punkt, den wir scharf haben wollen, eben genau der Film ist oder auf dieser Bildebene im Schirm liegt. Und alles andere ist ein bisschen größer, entweder vorher, Sie sehen diese Strahlen, also so eine Kerze strahlt in verschiedene Richtungen, einer geht direkt durch den Linsenmittelpunkt, der kommt auch direkt auf der anderen Seite an. Aber die Linse geht, es hängt so ein bisschen von der Blendengröße ab, das können Sie sich vorstellen, das ist ein kugelförmiges Abstrahlen des Lichts. Und je nach Blendengröße berührt es eben, also es geht einen durch den oberen, eins durch den unteren Rand der Blende und alles dazwischen. Und die werden nun durch diese Linse entsprechend gebündelt und auf der anderen Seite der Linse, also so im Kamerainnenraum, letztlich also so zusammengezogen, dass sie dann sich auf dem Punkt treffen, Punkt B, wo es scharf ist. Alles, was davor ist, da steht so Zerstreuungskreis dran, bedeutet, dass auf diesem Bereich, wenn Sie den Film etwas weiter nach vorne rücken würden, hätten Sie einen unscharfen Punkt und dahinter auch. Und das sorgt dann eben auch genau dafür, dass es zu Schärfen und Unschärfen kommt in dem Bild. Also die Größe des Bildes ändert sich, wenn man Kerze und Schirm verschiebt. Der Gegenstand rückt zur Linse hin und das Bild rückt auf der anderen Seite von der Linse fort. Und man muss halt dabei darauf achten, ein scharfes Bild zu bekommen. Nähert man dabei die Kerze aus größerer Entfernung bis zum Brennpunkt, also wenn Sie von G1 nach G2, G3, G4 und so weiter kommen, so entfernt sich gleichzeitig das optische Bild auf der anderen Seite der Linse vom Brennpunkt weg und wird dabei immer größer. Ja, also man kommt dem Objekt näher, aber es wird dadurch nicht schärfer, sondern meistens unschärfer. Also das muss man beachten, Entfernung und wie weit kann ich ein Objekt von der Linse fernhalten, damit es scharf ist. Eigentlich geht es immer ums scharfe Bild oder um das gezielt unscharfe Bild, aber das muss man halt im Griff haben. Das andere, die große Herausforderung, ist die Belichtung. Also durch so eine runde Öffnung fällt eine bestimmte Menge an Licht. Zu viel, kann man sagen, also gerade das von jedem Punkt geht da Licht aus und wenn Sie einfach die Blende auflassen, dann belichtet der ganze Film, kommt permanent durch. Also Sie sehen nie irgendwas. Insofern müssen Sie dafür sorgen, dass nur eine bestimmte Zeit Licht auf Ihren Film fällt oder auf Ihren Sensor. Und diese Belichtungszeit hängt natürlich davon ab, wie viel Licht Sie haben wollen. Also man kann sagen, je dunkler es ist, desto länger müssen Sie es aufhalten, weil dann das wenige Licht, was kommt, entsprechend länger auf den Sensor fällt. Und natürlich, also es hängt ab von der Helligkeit, von der Außenhelligkeit und von der Blendeneinstellung, also der Größe der Blende. Je größer die Blende ist, desto mehr Licht kommt durch und desto schneller ist Ihr Sensor oder Ihr Film belichtet. Und da gibt es halt diese berühmten Blendenzahlen, die darauf basieren, dass mit jeder Blendeneinstellung der Flächeninhalt dieses Kreises durch den Lichtfeld sich verdoppelt. Also das hat was mit Wurzel 2 zu tun. Der Inhalt ist ja 2 Pi mal Radius der Umfang und Pi R Quadrat ist der Flächeninhalt eines Kreises und dieses R-Quadrat, nicht, dann müssen Sie die Wurzel ziehen und dann kommen Sie auf Ihre Wurzel 2. Um das Doppelte durchzusetzen, müssen Sie also um Wurzel 2 Ihren Blendeninhalt entweder vergrößern oder verkleinern. Wurzel 2 ist ungefähr 1,4, also 1,41, glaube ich, sowas. Und dann können Sie es hier sehen, 1,4 ist eine Einstellung, gibt es das Doppelte davon. Also wenn Sie es nicht mit 1,4 multiplizieren, kommen Sie ungefähr auf 2, dann 2,8, 4, 5,6, 8. Also Sie sehen, die Blendengrößen stehen im Abstand Wurzel 2 zueinander oder 1,4 zueinander. Und jetzt müssen Sie austarieren und das macht entweder die Kamera automatisch oder Sie wissen das nach Erfahrung. Also wenn Sie so lange belichten, sollten Sie diese Blendenöffnung haben bei den und den Lichtverhältnissen. Das müssen Sie halt auch wissen, wie hell ist es. Und dann gibt es also Faustregeln, Sonne lacht, Blende 8. Und dann wissen Sie, bei Blende 8 müssen Sie halt so und so lange belichten. Das macht Ihnen Ihre Kamera automatisch inzwischen, aber es gibt dann auch lange Tabellen, die Sie als Fotograf auswendig lernen können oder eben die Erfahrung Sie lehrt, welche Verschlusszeiteinstellungen bei welcher Blende irgendwie sinnvoll sind. Sehen Sie da oben, obwohl alle Kombinationen die gleiche Belichtung des Filmmaterials gewähren, führen sie zu sehr unterschiedlichen Aufnahmeergebnissen. Also Sie können mit Blendeneinstellung 4 und 125 Millisekunden haben Sie das gleiche, als würden Sie Blende 2,8 und 250. Also wenn Sie das ein, wenn Sie den Lichteinfall verringern, dann müssen Sie entsprechend länger belichten. So, aber wir können also mit der gleichen, also entweder wir verringern die Größe, durch die das Licht fällt, dafür müssen wir länger belichten, oder wir lassen ganz viel Licht auf einmal durch, können kürzer belichten, oder das ist hier noch nicht drin, wir legen einen lichtempfindlicheren Film ein. All diese Werte sind gegeneinander austauschbar, aber warum macht man, also wo ist jetzt der Unterschied in den Aufnahmeergebnissen? Der große Unterschied ist die sogenannte Schärfentiefe. Und das ist ja das, was den Kinolook Großteil ausmacht. Inzwischen ist ja auch im Fernsehen voll angekommen, also dass wir bestimmte Bildebenen scharf stellen und die anderen unscharf haben. Und das funktioniert, indem Sie eine große Blendenöffnung haben. Das liegt daran, große Blendenöffnung heißt große Zerstreuungskreise. Das sehen Sie an dem oberen Bild, da haben Sie eine große Blendenöffnung. Und da nun jeder Gegenstandspunkt, also sein Licht, das sich so kugelförmig ausbreitet, durch alle Öffnungen dieser Blende fällt, sehen Sie, die Zerstreuungskreise sind, also der Punkt, nehmen wir den Punkt A, der Großpunkt A ist nur an einem einzigen Punkt im Kamerainneren, nämlich A' scharf, wirklich scharf. Und alle Entfernungen davon sind halt ein bisschen unscharf. Das ist dieser sogenannte Zerstreuungskreis. Punkt B ähnlich. Und wenn Punkt A hinter Punkt B liegt, dann können Sie nur einen von beiden scharf stellen. Beide zusammen geht nicht. So, wenn Sie eine große Blende haben, dann wirkt sich schon ein kleiner Abstand von A und B so aus, dass einer dieser Zerstreuungskreise so groß ist, dass ein einzelner Punkt macht ja da schon einen ganzen Kreis. Und wenn Sie dann eine größere Fläche haben, haben Sie halt überall ganz viele Kreise übereinander liegen. Das ist dieses typische Unschärfe-Phänomen, was man da kennt. Manchmal will man das haben. Man sagt, ich will jetzt nur auf den Schauspieler gehen oder eben nur auf das Giftglas vorne auf dem Nachttischchen und alles andere soll unscharf sein. Dann müssen Sie eine große Blende nehmen, können entsprechend kurz belichten, aber sorgen dann dafür, dass das, also die Brennweite so eingestellt ist und der Abstand so ist, dass eben Ihr Giftgläschen vorne scharf steht und alles, was im Hintergrund passiert, ist unscharf. So in Citizen Kane sagt Orson Welles, nein, wir machen es anders, wir möchten alles scharf, das Giftschränkchen vorne, also das Gläschen und bis nach hinten durch. Das kann man nur erreichen, indem man eine kleine Blende hat, man braucht entsprechend viel Licht. So, und dann sind die Zerstreuungskreise sind immer noch da, aber sie sind viel kleiner. Und zwar so klein, dass es dem Auge dann egal ist, kann man sagen. Also wenn Sie eine sehr kleine Blendenöffnung haben, sind die Zerstreuungskreise so gering, dass Sie eine sehr hohe Schärfentiefe haben. Oder Tiefenschärfe oder Tiefenunschärfe oder so. Das ist, kann man synonym verwenden.
Was sind jetzt hier diese Schärfenkreise?
Die Schärfenkreise im zweiten Bild sind die gleichen. Also wenn Sie im unteren Diagramm sehen, A wird auf A' abgebildet, dann ist der Schärfenkreis dahinter auf der Bildebene B, da also B', wo B' drauf liegt. Da sehen Sie diesen etwas dickere, diese dickere Linie. So, und die sind in der oberen Hälfte sind die deutlich größer als in der unteren. Das ist natürlich alles ziemlich übertrieben dargestellt, aber so können Sie sich das vorstellen. Und entsprechend wird Punkt B wird auf der Bildebene A seine entsprechenden Schärfekreise ziehen. Also stärkeres Abblenden, dann wird der Strahlenkegel schlanker und die Zerstreuungskreise können so kleiner gemacht werden. Und irgendwann sind sie kleiner als das menschliche Auge, das irgendwie als unscharf wahrnimmt. Und dann haben sie ihre Tiefenschärfe, die sie gerne hätten. Also Faustregel, kleine Blende gleich große Schärfentiefe und umgekehrt. Hinzu kommen dann noch die Brennweite, die im Wesentlichen durch den Bildwinkel beeinflusst. Also die kennen diese langen Teleobjektive, die haben entsprechend große Brennweite. Und große Brennweite heißt kleiner Bildwinkel und umgekehrt. Also kleine Brennweite heißt großer Bildwinkel. Das können Sie vielleicht auf der folgenden Folie besser sehen. Also je weiter Ihre Brennweite, oder je kleiner Ihre Brennweite ist, desto größer ist das Bild. Also hier sogar bis 180 Grad und dann verringern Sie das entsprechend, die Brennweite wieder 14 mm, 17, 24, 28 und Sie zoomen eigentlich immer weiter rein. Nur brauchen Sie für diese Brennweite entsprechend lange Objektive. Und wenn Ihnen Ihre digitale Knipskamera verspricht, irgendwie 70-facher Zoom oder 20-facher oder 10-facher, dann läuft das über digitale Interpolation. Also der berechnet einfach, was da wohl für Pixel sein können. Sprich, der berechnet Bildinformationen, die überhaupt nicht da sind, weil sie von Ihrem Sensor gar nicht aufgenommen werden können. Das ist hochgradig unseriös und sollte auf jeden Fall vermieden werden. Die meisten Kameras sind auch so fair anzuzeigen, wenn Sie jetzt in den digitalen Zoom gehen, was so viel heißt, ich überlege mir gerade mal was, was hier wohl hinpassen könnte, sodass Sie zumindest noch die Bilder machen können, die Sie wirklich auch, also die wirklich was abbilden, was da war. Also Brennweite, das bedeutet dann, man hat verschiedene Objektive. Hier auf der Kamera, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist halt ein Zoom-Objektiv. Da können Sie dann die Brennweite, sehen Sie das hier, wie das hier so rauskommt, kann ich die Brennweite entsprechend beeinflussen und habe irgendwas zwischen 24 bis 70 mm Brennweite. Und da kann ich dann, 24 sehen Sie da, 70 sehen Sie unten auf dem Diagramm, also irgendwas zwischen das ganze Dorf und die Stadtkirche, da kann ich dann aufnehmen. Es gibt entsprechend größere Brennweiten, da können Sie dann ablesen, wie spät es ist. Und noch größer, dann können Sie dann Kate am Strand sehen, oben ohne. Und damit können Sie dann Geld machen, wenn Sie das entsprechende Zeitschriften verkaufen. Der letzte Faktor, der eine Rolle spielt, ist der ISO-Wert des Films. Auch da gilt, also ISO-Wert selber, den berechnet man irgendwie nach diesen Zahlen, 20, 224 Grad. Das kommt ursprünglich daher, also ISO, diese Werte wurden mal definiert, sie drehen eine Scheibe, die eigentlich schwarz ist und so eine kleine Öffnung hat. Also ein gewisser Grad ist irgendwie offen, lassen da ein definiertes Licht drauf fallen und im Hintergrund haben sie den Film. Und jetzt gucken Sie, wenn Sie das eine Minute lang machen, wie schwarz ist der Film dahinter. Und je nachdem, wie empfindlich der Film ist, ist er weniger oder mehr schwarz. Und so können Sie halt sagen, wenn ich diese Messscheibe 24 Grad aufmache, dann muss der Film so und so schwarz sein. Und damit können Sie sagen, jeder Film, der, also es ist nur vordefinierter Schwarzwert, nach einer Minute erreicht, hat halt den ISO 224 Grad. Also so lässt sich das herleiten. Inzwischen, aber keiner denkt mehr daran, was ist eigentlich ein ISO, sondern mehr so, okay, ich habe ISO 100, 400, 800 oder 100, 200, 400, 800, 1600, das verdoppelt sich jeweils. So, und dann wissen Sie einfach, wenn Sie einen ISO-Wert mehr einstellen, dann ist der Film empfindlicher, dann müssen Sie halt entsprechend kürzer belichten. Problem ist, je empfindlicher der Film, desto höher wird dann entsprechend das Bildrauschen. Das sehen Sie auf diesem Beamer aber wahrscheinlich, nee, sehen Sie gar nicht. Also ich sehe es mühsam hier auf meinem Bildschirm, man sieht, wenn man dann reinzoomt, ich denke im PDF können Sie es dann noch nachvollziehen, oder Sie schauen auf die entsprechende Seite, das ist, nee, das ist, glaube ich, nicht die Wikipedia-Seite. Ich habe gar keine Quelle angegeben, schimpflich. Also gucken Sie einfach mal nach ISO-Wert. Da können Sie dann sehen, dass auf dem recht unteren Bild einfach das Bildrauschen höher ist, einfach weil Sie entsprechend so eine Nachtaufnahme mit so einem hochempfindlichen Film belichten. Hier sehen Sie es. Inzwischen muss man sagen, spricht man ja nicht mehr von Filmempfindlichkeit, weil kaum noch jemand mit Rollfilm arbeitet. Aber Sie haben eine Entsprechung in so einer Digitalkamera. Also die CCD- und CMOS-Sensoren, dazu kommen wir jetzt im Folgenden, digitaler Kameras weisen ein Äquivalent zur Filmempfindlichkeit des chemischen Films auf. Auch sie können auf eine niedrigere bzw. höhere Empfindlichkeit eingestellt werden. Ähnlich wie beim chemischen Film kann die Schärfeleistung bei Einstellung einer niedrigeren Empfindlichkeit gesteigert werden. Die Einstellung einer höheren Empfindlichkeit führt dagegen in der Regel zu einer Zunahme des Bildrauschens. Das ist ähnlich wie beim Film eben auch. Aber wie macht man es? Naja, höhere Empfindlichkeiten werden erreicht, indem das analoge Signal des Sensors vor der Digitalisierung stärker verstärkt wird. Also Sie können es einfach noch ein bisschen hochziehen und dann werden schwache Signale einfach stärker und damit werden aber auch so Streusignale einfach mit verstärkt. Das ist ähnlich wie bei dieser Aufnahme. Also diese Aufnahme, die ich hier mit diesem Gerät habe, die ist sehr schwach, weil diese Mikros einfach nicht sehr gut oder sehr empfindlich sind. Die verstärke ich Ihnen noch mächtig in meinem Programm, aber damit, wenn ich jetzt mal nichts sage, werden Sie so ein Grundrauschen in der Datei hören, was Sie hier vor Ort nicht gehört haben. Merken Sie es? Das war jetzt an die zukünftigen Hörer gesprochen. Und so ähnlich ist das bei dem Film auch. Also Sie verstärken ein ganz schwaches Signal. Und damit können Sie zwar irgendwie eine höhere Empfindlichkeit simulieren, aber Sie erhöhen damit natürlich auch das Grundrauschen. So sollten Kameras das machen. Es gibt Kameras, die schummeln und die verstärken überhaupt nicht das analoge Signal, sondern die multiplizieren einfach das digitalisierte Signal. Das ist aber nicht fair, weil dadurch natürlich im Grunde genommen Informationen komprimiert werden und auch kein zusätzliches, also man kann eigentlich immer nur den Abstand zwischen zwei Bits damit irgendwie verstärken, aber so richtig sauber ist es nicht. Das wird inzwischen gemacht bei manchen Kameras, also gerade bei etwas billigeren, die eben nicht hinter jeden Sensor noch einen Verstärker schalten wollen, sondern sagen, ich habe das fertige Bild, dann kann ich einfach mal 2 multiplizieren und sage ISO 400. Sollte man aber eigentlich nicht tun. So, jetzt zu den Sensoren. Da gibt es zwei, nämlich die Charged Couple Devices und die Active Pixel Sensoren, die meistens CMOS-Sensoren genannt werden. Charged Couple Devices haben eine sehr schöne deutsche Übersetzung, die schöner ist als das Original, nämlich Eimerkettenschaltung. Was sie haben dieses Lichtfeld auf den Sensor, eigentlich durch diesen Sensor Sandwich, also insbesondere durch diese Farbmatrix, auf die ich noch komme, und belichtet da hinten so eben diese lichtempfindlichen Elemente. Meistens sind es irgendwelche Fotosensoren. Und wie kriegt man diese Fotosensoren, das ist ja eine Matrix, die sind ja irgendwie zweidimensional angeordnet, wie kriegt man die nun in den Rechner, also insbesondere auf die Speicherkarte? Bei so einer Eimerkettenschaltung können Sie sich wirklich vorstellen, jeder dieser Lichtsensoren ist wie so ein kleiner Eimer. Dann wird die erste Spalte oder Zeile wird jetzt auf die Leitung gelegt, also so eine Eimerkette wird dann irgendwie ausgelesen und zwar Eimer für Eimer. Also Sie schieben alles nach rechts und dann nach vorne und dann wird das ausgelesen und wenn das Fließband leer ist, kommt die nächste Spalte, wird irgendwie bitweise ausgelesen und so brauchen Sie dann für Ihre 21 Megapixel halt eine gewisse Zeit, bis das ausgelesen ist, beziehungsweise irgendwie 12 oder 8 Megapixel. Eimerkettenschaltung. So stehen so ganz viele und die reichen eben diese Eimer weiter und es gibt immer nur einen einzigen, der das auslesen kann und abhaken. Das sind CCD-Kameras, wie sie inzwischen in sehr kleiner Variante vorliegen. Also das sind die, die sie meistens in den Handys haben. Die sind sehr billig herzustellen, aber das dauert dann halt eine gewisse Zeit, also bis ihr Bild tatsächlich auch angekommen ist. Das kennen Sie von einem Fotoapparat, die drücken drauf und dann passiert lange Zeit nichts und irgendwann erscheint dann das Bild. Sie wissen aber nicht genau, wann dieses Bild geschossen wurde. Also wird es gemacht, wenn es auf dem Display erscheint oder wird es gemacht, wenn ich drauf drücke? Da sind die Kameras, manche machen da so ein Klicksignal, aber dann dauert es 2 Sekunden, bis das Bild auf dem Display erscheint. In der Zeit wird dieser CCD-Sensor ausgelesen. Und je teurer die Kameras unter anderem oder je hochwertiger diese Sensoren, desto schneller passiert das, sodass Sie dann einige Bilder pro Sekunde schießen können. Also gerade für Sportfotografie ist das ja wichtig. Und später natürlich auch für Videos. Also da kommen Sie ja nicht hin, wenn Sie für jedes Bild 2 Sekunden brauchen. Da sind dann solche CCDs schnell an Ihrer Grenze. Da gibt es dann andere Sensoren, die sogenannten Active Pixel Sensoren, auch in CMOS-Technik. Also das heißt, Metal Oxide Semiconductor, da gibt es irgendwie Halbleitertechnik, die ich Ihnen jetzt erspare. Und gegen CCD-Sensoren besteht dabei der Vorteil, dass die Elektronik direkt das Spannungssignal jedes einzelnen Pixels auslesen kann, ohne die Ladung verschieben zu müssen, was eine deutlich geringere Neigung zum Blooming, also dass sich so Helligkeiten dann so unangenehm ausbreiten, zur Folge hat. Der Nachteil ist, dass sich zwischen den lichtempfindlichen Fotodioden viel Elektronik befindet, die selbst nicht lichtempfindlich ist. Was bei gleicher Chipfläche ursprünglich zu einer im Verhältnis zur CCD-Technik kleineren Lichtempfindlichkeit führte. Denn dann haben Sie praktisch weniger Pixel zur Verfügung. Da die notwendige Integrationsdichte, um mit CCD konkurrenzfähig zu sein, noch nicht erreicht war, war diese Technik in den 70er und 80er Jahren noch bedeutungslos. Seit einigen Jahren ist es aber verstärkt auf dem Markt. Und gerade diese Kamera arbeitet auch mit einem CMOS-Sensor, der eben gleichzeitig parallel auslesen kann. Und sie war ja auch die erste Kamera, die HD in Echtzeit, also HD in HD-Aufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde machen kann. In diesem Preissegment, muss man sagen. Also diese Canon EOS 5D Mark II, bitte? Genau, Mark II. So, und das lag natürlich an diesem Sensor, der einerseits parallel auslesen kann und andererseits, das war vielleicht auch noch ein wichtiges Kriterium, dabei ein Vollformatsensor ist. Und dann kommen wir nämlich zu einem weiteren Problem und dann verlasse ich aber auch die Kameratechnik. Sie können natürlich einfach die Pixel klein halten, beziehungsweise die Sensoren klein halten. Das ist, zur Technik ist das irgendwie einfacher zu handhaben. Das Problem ist, durch Integrationsdichte können Sie auch sehr viele Pixel dort unterbringen, aber die werden dann irgendwann so klein und bei den normalen Kompaktkameras ist das so um die 8 Megapixel, dass, wenn sie noch kleiner werden, also wenn sie 15 Megapixel auf so eine Kompaktkamera bringen, dann wird das Bildrauschen wieder so hoch, weil einfach für jeden einzelnen Pixel zu wenig Licht übrig bleibt. Also dann bewegt man sich in dem Bereich, wo es wirklich dann wieder schwierig ist, dann auch sinnvoll was rauszulesen. Was dann dazu führt, dass eigentlich bei auch Handykameras so bei 8 Megapixeln oder 8 bis 10 eigentlich Schluss ist, was optisch noch vertretbar ist auf so kleinen Sensoren. Wenn Sie aber einfach die Sensoren größer machen, zum Beispiel in diesen 36 x 24 mm, was ungefähr das Format des 35 mm Films ist, dann können Sie entsprechend dann wieder in die Breite gehen, also können Sie mehr Pixel unterbringen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und hier diese Mark II hat eben auch einen Vollformatsensor. Und damit können Sie relativ ansprechende Foto- und Filmaufnahmen machen. Hinzu kommt dann halt noch ganz gute Objektive vorne, sodass Sie im Vergleich, ich meine, es ist ja entsprechend teurer, aber im Vergleich zu den normalen Kleinbildkameras, hier muss man sagen, also zu den normalen Pocket-Kameras im digitalen Bereich, deutlich bessere Bilder liefert. Und es ist als Spiegelreflexkamera ausgelegt und Sie haben hier einen besseren Zugriff auf die Schärfentiefe, dadurch, dass Sie diese auswechselbaren Objektive haben. So, da kommt noch ein Begriff, so, den wir jetzt noch brauchen werden, aber ich gehe mal davon aus, dass Ihnen der Begriff Bit bekannt ist. Also die Farbauflösung wird in Bit gemessen. Wenn Sie nur ein Bit haben, dann haben Sie sowas wie ein Fax, also Sie können, oder was ein Laserdrucker macht, und zu denen kommen wir ja noch, witzigerweise auch ein Tintenstrahler, also entweder Punkt Ja oder Punkt Nein. Das heißt, es ist schwarz oder weiß. Das obere Blatt, ja, da sehen Sie schon die Struktur, simuliert so einen Grauwert, indem Sie halt das Auge reinlegen, das Auge, was ja so kleine Strukturen nur schwer auflöst. Und wenn dann irgendwie ein schwarzer Punkt neben dem weißen steht und das passiert öfter, dann denkt das Auge, ah, ist wohl so ein Grauwert. Das Auge integriert, sagt man nicht. Also es nimmt so den Mittelwert zwischen solchen Flächen. Das ist ein Bit, damit haben Sie aber nur schwarz-weiß. Wie man damit jetzt Farben druckt, das werden wir noch sehen. Denn nicht, also so ein Tintenstrahler hat ja auch das Problem. Entweder so ein Tropfen kommt oder er kommt nicht. Aber man kann die Größe des Tropfens nicht einstellen. Und ein Laserdrucker kann auch an einer Stelle einen Tonerpunkt setzen. Also es kommt Toner drauf oder nicht. Aber er kann keinen grauen Toner drauf streuen. Und auch ein Tinten- oder ein Vierfarbdrucker, der hat halt vier verschiedene Farbtöne. Aber man kann damit kein Grün machen. Mit Cyan, Magenta und Gelb eigentlich. Das, aber wie es funktioniert, können Sie sich ja inzwischen denken. Subtraktive Farbmischung und die räumliche Auflösung des Auges. So, dann gibt es 2-Bit, da können Sie entsprechend 4 Farben, 4 Abstufungen haben. 4-Bit haben Sie entsprechend 16 Abstufungen, bei 8-Bit haben Sie 256 Abstufungen und 24-Bit ist dann in der Regel, das ist so das True-Color-System, da haben Sie pro Farbkanal, also Rot, Grün und Blau, haben Sie 8-Bit. Das ist das, was heutzutage üblich ist. Sie können noch mehr haben, was gar nicht schlecht ist, wenn Sie so ein bisschen Farbkorrekturen machen wollen. Dann haben Sie noch ein bisschen Luft nach links und nach rechts, um, sagen wir mal, den Rotanteil zu erhöhen oder den Blauanteil zu verringern, ohne dass dann eine Lücke in der, im Farbspektrum bleibt. Also nur, dass Sie das noch mitnehmen, so als Begriff. Farbtiefe selber gibt es verschiedene Anwendungen. Folgende Farbtiefen wurden verwendet, also Monochrom ist 1-Bit, bei alten Grafikkarten gab es 4-Bit, von alten Homecomputern 6-Bit, 8-Bit war eben auch in dieser Homecomputerzeit, zum Beispiel MSX2, aber auch die Commodore-Reihe hatten irgendwie, nee, die hatten nur 8 Farben, Entschuldigung, die hatten, glaube ich, nur 3-Bit. Ja, anyway, dann haben sie 12-Bit, 15-Bit ist Real Color, 16-Bit ist High Color und 24-Bit ist eben True Color, was heutzutage üblich ist, sowieso mehr als das menschliche Auge selber wahrnehmen kann. Also so viele Farben können wir gar nicht unterscheiden. Dass man mit 24-Bit arbeitet, liegt eben an der, auf der einen Seite, es bietet sich so an, 8-Bit pro Farbkanal, damit arbeitet sich leicht. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, kein Monitor kann diese Mengen darstellen, niemand kann solche Mengen an Farben überhaupt darstellen oder wahrnehmen. So, dann können Sie noch andere Kanäle, also einen Alpha-Kanal dazu packen, dann haben Sie plötzlich 32-Bit oder Sie haben 30-Bit wie beim PAL-Fernsehen, wenn Sie es so aufrechnen und so weiter. Also das sind so ein paar Beispiele, die jetzt für uns nicht so wichtig sind, aber so wird Farbe gespeichert in diesen drei Kanälen der additiven Farbmischung, was wir schon öfter gesehen haben. So, und jetzt kommen wir zu dem Speicherformat von Kameras. Also wie speichern Kameras Farben ab, insbesondere halt die etwas besseren. Eigentlich arbeiten alle Kameras so, nur bei den etwas besseren haben sie Zugriff auf den vollen Datenbestand. Also sie haben ihren Sensor, ihren Lichtsensor, der Licht aufnimmt und in Strom umwandelt. So davor, damit dieser also eigentlich sieht er nur Helligkeiten, nicht? So ein Lichtsensor reagiert darauf, wie hell ist etwas, aber nicht, welche Frequenz hat es. Und das ist für Farbe ja sehr wichtig. Was man dafür macht, ist, man legt, da gibt es zwei Varianten und die erste oder die einfachste ist, Sie legen davor so eine sogenannte Bayer-Matrix, das ist dieses farbige Schachbrett, was Sie da oben sehen, und sorgen dafür, dass jeder Bildpunkt einen roten, oder also sozusagen jede Gruppe von vier Pixeln hat einen roten, einen blauen und zwei grüne Anteile. Und daraus können Sie dann einen Bildpunkt wieder zurückrechnen. Und das macht jede Kamera so, also nicht jede, aber die meisten Kameras arbeiten mit so einem Bayer-Filter. Und was Sie machen können, Sie können, nachdem Sie diese Elektronik rausgelesen haben, also Readout Electronics und ISO Setting, also diese Verstärkung des Sensorsignals, das können Sie einstellen. Und wenn Sie auf diese Daten Zugriff haben, das sind sehr viele, weil für jeden dieser kleinen Bildpunkte, dahinter steckt ja ein Lichtsensor, werden dann entsprechend 8 bis 12 Bit fällig, je nach Kamera. Und das können Sie auslesen, das ist ein sogenanntes RAW-File, also die rohen Daten. Bei diesen Spiegelreflexkameras können Sie in der Regel RAW speichern, bei den Kompaktknipsern in der Regel nicht. Weil das enorm, also so ein Bild kann dann lässig mal 20 Megabyte schlucken und damit wäre so eine normale Kamera recht schnell voll, was so den Speicher angeht, den ich hier mal übersprungen habe, also diese Kompaktflash und diese ganzen Speicherformate. Sie sehen, der normale Gang ist Sensor, Readout Electronics, dann kommt diese Bayer Interpolation, die aus diesem Muster wieder Farben macht. Dann werden noch so kameratypische Einstellungen vorgenommen, wie White Balance, Contrast, Saturation, Sharpness etc. Und dann gibt es eine JPEG-Kompression und dann gibt es ein JPEG-File. Oder, und jetzt können Sie auf zurückgreifen, ich kann auf das JPEG zugreifen, was üblich ist. Ich kann ganz am Anfang auf RAW zugreifen und in der Mitte greife ich mir ein TIFF-File ab. Und das sind die drei Formate, die will ich jetzt ganz kurz hier vorstellen. RAW ist eigentlich das Schönste, das wäre so das digitale Negativ, kann man sagen. Das Problem ist, dass jeder Hersteller sein eigenes Formatsüppchen da kocht. Also wie es gespeichert wird, gibt es keine Standardisierung. Es gibt von Adobe diese Initiative des DNGs, des Digital Negatives, um zu sagen, es ist ein offener Standard, macht da alle mit, dann können wir nämlich gegenseitig Programme schreiben, die auch die Systeme der Konkurrenz ausliest. Und das ist ja eigentlich für alle Beteiligten besser, insbesondere für uns als Marktführer. Aber die anderen machen da eigentlich nicht mit. Und es gibt irgendwie Dutzende von RAW-Formaten. Und es kann auch sein, dass von einer Kamerageneration zur nächsten schon sich dieses Format ändert. Und das Problem ist, Sie müssen immer, wenn der Software, mit der Sie arbeiten, die muss das halt auslesen können. Gerne hätten die Hersteller das dann nur noch, dass auf ihrer Software läuft, aber viele stellen ja gar keine Software so richtig her oder pflegen die dann entsprechend. Also es ist eigentlich ganz schrecklich, dass es so viele Formate gibt. Und DNG, naja, ist so die Frage, es setzt sich so ein bisschen durch, aber auch nicht so richtig systematisch. Es ist halt auch von einer Firma ein Standard und alle haben Angst, wenn sie da mitmachen, dann sind sie von denen abhängig. Also es ist nicht so ganz klar, wie das weitergeht. Auf jeden Fall haben wir diese RAWs. Adobe selber stellt ein Programm, einen RAW-Converter zur Verfügung auf ihrer Webseite. Da können Sie dann von diesen eigentlich, ich glaube, 50 oder 60 verschiedene Formate in DNG konvertieren. Und die Programme, so wie Lightroom, Photoshop, aber auch Aperture, die lesen auch eine Menge dieser Formate aus. Aber wenn jetzt eine Kamera rauskommt, die neuer ist als diese Software, die Sie haben, kann es sein, dass die wieder ein RAW-Format mitbringt, was Sie nicht auslesen können. Das müssen Sie dann irgendwie konvertieren. Das ist sehr misslich, aber lässt sich irgendwie erst ändern, wenn die Leute oder die Firmen entsprechend einsichtig werden. So, das können Sie rauslesen. Dann haben Sie eigentlich dieses Muster, also dieses grün-rot-blaue Muster. Und dann nimmt die Kamera oder Ihre Software, die das RAW weiterverarbeitet, die sogenannte Bayer Interpolation vor. Oder auch D-Mosaik genannt, nicht, weil das Ganze wie so ein Mosaik aussieht. Und hier habe ich Ihnen mal 2, 3 Folien mitgebracht. Also üblich ist Folgendes, Sie haben eben dieses Bayer-Mosaik und durch die Roten kommt nur der rote Anteil, durch die Grünen der grüne, durch die Blauen der blaue Anteil. Wie Sie sehen, gibt es pro irgendwie Quartett gibt's 2 Grüne und jeweils nur einen roten, einen blauen. Also es gibt doppelt so viel Grün wie Blau. Wenn Sie sich noch an die Physiologie des Auges erinnern, wissen Sie, dass das Auge im grünen Teil die meisten Helligkeitsinformationen rauszieht. Wie gesagt, evolutionär begründbar kann man sagen, weil wir mal in den Wäldern gelebt haben, mussten wir hier ganz besonders uns auskennen. Also richtig überzeugend finde ich das ja eigentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass menschliches Auge reagiert, zumindest was Helligkeitsinformationen angeht, besonders empfindlich im Grünbereich. Und damit wird auf dieser Bayer-Matrix doppelt so viel Grün mitgeliefert, damit man diese entsprechenden Farbinformationen dort gut wieder rausrechnen kann. Das Problem ist aber, Sie verlieren, wie Sie sehen, in der Fläche verlieren Sie entsprechend, auch die Lichtausbeute ist geringer. Also pro Bildpunkt praktisch können Sie nur die Hälfte für Grün und ein Viertel für Rot und für Blau auswerten. Aber es ist eine billigere Variante. Es gibt eine andere Fassung, ist diese Foveon Capture, in der pro Bildpunkt eigentlich alle Strahlen irgendwie durchkommen. So ganz klar ist mir das nicht, wie Sie es machen, aber auf jeden Fall haben Sie dann eine volle Auflösung pro Bildpunkt. Aber das Ganze ist ja, wie Sie sehen, ist so ein kleines R dahinter. Das macht einfach nur eine Firma, die das rausgibt. Und so richtig am Markt hat sich nicht etabliert. Als Alternative können Sie noch das Licht, was durch die Linse geht, durch 3 Prismen auf 3 Sensoren schicken, auf einen roten, grünen und blauen. Der hat also eine rote Folie davor, eine grüne und eine blaue Folie. Und die müssen Sie hinterher wieder zusammensetzen. Das verdreifacht aber die Kosten der Elektronik und wird entsprechend nur in teureren Kameras eingesetzt. So, das sind so die gängigen Verfahren und auf diese Mark II hat auch ein Bayer-Filter davor, deswegen gucken wir uns das mal kurz an. Wie macht man nun aus 4 Punkten ein Pixel? Und da gibt es wieder verschiedene Varianten. Es gibt Pixelwiederholungen, es gibt bikubisch, bilinear und verschiedene andere Varianten, die Photoshop zum Beispiel auch benutzt, wenn Sie ein Bild größer machen. Dann fragt er sich natürlich auch, wo kriege ich eigentlich die Pixel her, wenn ich das Bild jetzt größer mache? Ich hatte die gar nicht. Oder was Ihre Kamera mit Digital Zoom macht. Das sind so diese, da gibt es verschiedene Algorithmen, die man dann auch sieht. Auch hier vermutlich nur sehr begrenzt, aber wie gesagt, in den PDFs sollte das dann sichtbar sein, dass zum Beispiel die Pixelwiederholung doch zu deutlichen Ausfransungen an den Rändern führt, die bilineare dann etwas glatter ist und die bikubische Interpolation insgesamt ein zufriedeneres, stelleres Ergebnis liefert. Also die brauchen entsprechend viele, nämlich bis zu 16 Nachbarwerte, um den aktuellen Bildpunkt zu berechnen, also den Sie da aufziehen wollen.
Das wäre die beste Rechnung.
Genau, das ist auch die rechenintensivste. Also dann dauert es ein bisschen länger, wenn Sie das benutzen, dauert es ein bisschen länger, bis Ihr Bild da ist. Und das ist halt die Frage, wenn Sie jetzt 30 oder 60 Bilder pro Sekunde brauchen, inklusive Interpolation, dann müssen Sie im Zweifel auf eine andere zurückgreifen.
Aber das sieht man jetzt hier auf das gibt also Beamer.
Ja, also da ist, es ist da, also gerade zwischen bilinear und bikubisch sieht man nicht sehr viel Unterschiede. Man sieht so ein bisschen in den Kontrastgrenzen.
Das schaut viel schlechter aus, als das gefasst.
Ja, das liegt aber daran, dass unten, glaube ich, in der unten rechten Beamer-Ecke, also entsprechend ein Linsenfehler nicht so da ist. Also so viel schlechter ist es nicht. Es ist insgesamt vom Übergang, der Übergang wird ein bisschen glatter als beim bilinearen. Also Sie haben mehr zur Verfügung, um von einem Kontrast, also von hell nach dunkel zu kommen. Und alles, was dazwischen liegt, können Sie bikubisch etwas feiner einstellen. So, und hier sehen Sie mal so ein typisches RAW-Bild. Das sehen Sie hier eigentlich witzigerweise ganz gut auf dem Beamer. Da glänzt er natürlich bei Rot, Grün und Blau. Also das, wirklich das RAW-Bild sähe so aus. Das kriegen Sie eigentlich nie zu Gesicht. Also ich habe es nicht geschafft, vor der Bayer-Interpolation mir mal das RAW anzuschauen. Das gibt es hier immer nur so simuliert. Ist interessant, weil auch die Software, mit der Sie sich das anschauen, wie Lightroom, macht sofort eine Bayer-Interpolation und erst dann kriegen Sie das Bild zu sehen. Normalerweise würden Sie es eben genau so von dem Sensor kriegen. Es gibt diese roten, grünen und blauen Farbanteile und die werden jetzt bilinear oder mit Adaptive Homogeneity Direct Demosaiking, da sehen Sie, das ist deutlich schlechter als bilinear, aber deswegen wahrscheinlich auch deutlich schneller. Also wenn Sie fein reinzoomen, sehen Sie die Treppen ziemlich gut. Beim Bilinearen sehen Sie es nicht so. Und im fertigen Bild sehen Sie meistens kaum einen Unterschied. Da müssen Sie schon genau reinschauen. Aber das können natürlich genau die Unterschiede sein, wenn Sie tatsächlich einen Zoom machen wollen oder Sie wollen Farbverschiebungen vornehmen, die sich dann bemerkbar machen. Also das wäre RAW, beziehungsweise eigentlich nach RAW die Bayer-Interpolation, die aber irgendwie mit RAW immer einhergeht. Danach kommt in der Kamera noch eine eigentlich Entwicklung dieses RAW-Bildformats, kann man sagen. Also wie eine Entwicklung. Oder Sie machen, wenn Sie auf das RAW-File Zugriff haben, das in Ihrer Software. Also Sie stellen Dinge ein wie White Balance, also wo ist der Weißpunkt. Sie erhöhen die Kontraste, die Sättigung und die Schärfe und noch einiges mehr. Was genau hängt dann wieder von den Kameraherstellern ab? In Adobe Camera Raw sehen Sie das in diesen Reitern. Also können Sie so Dinge wie Exposure, Recovery, Fill Light, Blacks, Blur, Brightness, Contrast, Clarity, Vibrance, Saturation. Da haben Sie entsprechende Regler, die Sie da einstellen können, die im Grunde genommen, also das ist ähnlich wie das Entwickeln eines Analogfilms, wo Sie auch einstellen können, wie groß ist eigentlich die Belichtung oder wie stark sollen die Kontraste rauskommen. Da gibt es dann irgendwelche Tricks, also sowohl bei dem Anrühren der Chemikalien als auch beim Belichten. Da müssen Sie dann Matthias Christen fragen, das weiß der bestimmt. Das weiß ich überhaupt nicht. Also was es da für Tricks gibt. Aber ich sehe sie natürlich dann entsprechend, die Übertragung in diese Entwicklungsabteilungen der entsprechenden Software. Insofern ist es durchaus parallel, was da passiert im Digitalen wie mit dem im Analogen. Also es gibt Analogien, aber so genau das Gleiche ist es natürlich nicht. So, und dann können Sie nach dieser Entwicklung, wenn Sie nach dieser Entwicklung erst auf Ihre Daten zugreifen, dann können Sie das als TIFF abspeichern. Das machen die mittelguten Kompaktkameras. TIFF verbraucht mehr Speicher, also 8 oder 16 Bit Data pro Pixel, muss man dazu sagen, oder pro Kanal, das hängt ein bisschen davon ab. So, und es ist immer pro Kanal, nicht pro Pixel. 8-Bit-TIFF macht keinen Sinn. Also pro Rot-Grün-Blau hat jeweils 8-Bit oder 16-Bit. Und das Ganze ist unkomprimiert. Das sind entsprechend große Bilder oder entsprechend große Dateien pro Bild, also gut mal 5 Megabyte für eine Datei. Also RAW so 20 Megabyte, kein Problem. TIFF ist dann sowas 5 bis 6 Megabyte unkomprimiert. Und ein JPEG kann halt irgendwas, also 1 bis 2 Megabyte pro Bild rauskommen, ohne dass man einen Unterschied sieht mit dem bloßen Auge. TIFF selber, also ganz kurz, ist ein verlustfreies Bildformat, hat verschiedene Farbmodelle. Sie können, also das ist nicht nur für Fotokameras gedacht, sondern insbesondere auch für Austausch von Druckdaten. Kommt von Tagged Image File Format, ist ähnlich aufgebaut wie der Header von Farbprofilen. Also Sie haben da so verschiedene Dinge, die Sie über das TIFF wissen müssen. Das können Sie nachlesen. Also wenn Sie das interessiert, ich hab mal eine Vorlesung über Geschichte und Technik digitaler Medien, da gibt es eine Vorlesung, Sie wissen das, gibt es eine Vorlesung zu Bildformaten, da habe ich das ein bisschen besser vorgestellt. Also das ist für uns hier jetzt nicht so wichtig. Vielleicht interessant ist, Sie speichern dort nicht die rohen Bilddaten ab, aber zumindest die RGB-Werte speichern Sie ab, die nach der Bayer-Interpolation und den Kameraparametern berechnet wurden. Und die werden unkomprimiert abgespeichert oder verlustfrei komprimiert, wie im ZIP-Verfahren. Also ZIP kennen Sie ja, damit kann man ja alles ein bisschen kleiner machen. Wird dann so ein bisschen komprimiert, aber Sie können die kompletten RGB-Daten wiederherstellen. Also das wäre TIFF und das brauchen Sie, wenn Sie es noch in einem Bildverarbeitungsprogramm weiter bearbeiten möchten. Und das nächste wäre JPEG. Und das ist eben das, was die meisten Kameras Ihnen rausgeben. Und JPEG ist nun wiederum eine Kompressionsart, die ist verlustbehaftet. Und zwar gar nicht wenig, aber so geschickt, dass man es erst bei sehr hohen Kompressionen sieht. Auch hier spare ich Ihnen die Details. Sie sehen hier 5 verschiedene JPEGs. Die ursprünglich war die Idee, also Sie haben eigentlich 24 Bit pro Pixel, nicht? Also 3x8. Vor jedem Kanal haben Sie 8 Bit, das ist das Original. Dann können Sie es locker halbieren, also 12 Bit pro Pixel würden nur noch als lossless durchgehen, also verlustfrei. 2 bis 8 Bit pro Pixel, das ist üblicherweise ununterscheidbar vom Original. Also für die meisten Anwendungen reicht das völlig aus. Da haben Sie eine Kompression von 1 zu 12 bis 1 zu 3. Das ist schon mal gar nicht wenig. Sie können aber so weit runtergehen bis 0,75 bis 2 Bit pro Pixel, also nicht von 24 auf 0,75. excellent quality is sufficient for most applications, insbesondere so für digitale Bilderrahmen oder wenn Sie mal eine E-Mail verschicken wollen mit einem Urlaubsbildchen und so, reicht sowas völlig aus. Also eine Kompressionsrate 1 zu 25 bis 1 zu 12. Dann können Sie noch weiter runtergehen, 0,25 bis 0,5 Bit pro Pixel. Dann müssen Sie sich vorstellen, Sie haben nur ein halbes Bit für einen Pixel, was immer noch, naja, also sufficient for some applications sein kann. Das geht dann so in diese Richtung da unten. Da sehen Sie erhebliche Artefakte schon mal. Also das kann man sich so vorstellen, gerade im, sagen wir mal, Webcams, die schnell Bilder aufnehmen müssen, um die in Echtzeit rüber zu funken. Das kennen Sie, oder auf Skype, sowas nicht, das läuft nicht auf JPEG, aber auf ähnlichen Kompressoren. So, und jetzt wollen Sie auf jeden Fall 10 Bilder pro Sekunde garantieren. Jetzt gibt es gerade einen Schluck auf im Netz, also können Sie gerade nur so und so viel Bit pro Sekunde rüberschicken, dann schrauben Sie einfach die Kompression so hoch, dass Sie gerade noch durch diesen Kanal passen und dann entstehen diese Blockartefakte oder Live-Korrespondenten aus dem Nahen Osten. Dann sieht man schon mal, also dann wird alles irgendwie ganz rauschig. Eben diese typischen JPEG- oder MPEG-Kompressionsartefakte eben durch diese typische Blockbildung gekennzeichnet. Zwei Dinge, ohne da jetzt reinzugehen, zwei Dinge sind wichtig bei JPEG. Ihr RGB-Signal wird erstmal aufgeteilt in dieses YCBCR. Ich verweise auf die Vorlesung zu Farbräumen, wenn Sie Näheres zu diesem Raum wissen möchten. Also wir gucken uns drei verschiedene Kanäle an, einen Helligkeitskanal Y und dann zwei Farbkanäle. Wobei, wie Sie sehen, der Helligkeitskanal sehr viel aus dem Grünanteil zieht, also 0,2 oder 0,3 Rot plus 0,587 Grün plus 0,114 Blau. Das ist ja der Grund, warum die Bayer-Matrix so ist, wie sie ist, weil wir so viel Grün brauchen und das Auge so empfindlich auf Helligkeit reagiert. So, und den Blau-Gelb- und Rot-Grün-Kanal, den können Sie stärker komprimieren als den Helligkeitskanal, das ist der Trick. Also Sie schmeißen bei JPEG üblicherweise von diesen Farbkanälen schon mal drei Viertel weg. Irgendwas zwischen der Hälfte und drei Viertel schmeißen Sie weg, weil das Auge da eben Farbauflösung ist viel geringer als Helligkeitsauflösung. Und damit haben Sie schon mal einfach unglaublich viel gespart, wenn Sie von drei Kanälen irgendwie, aus drei Kanälen eigentlich nur noch anderthalb machen. So, und danach geht es eben in die Kompression. Auch die muss ich Ihnen jetzt im Detail ersparen, weil es dann etwas länger würde. Nur ganz grob, was Sie machen, Sie nehmen Ihren Block, also Sie unterteilen das Bild in Blöcke, und zwar nicht das Bild, sondern jeden dieser drei Kanäle, die da übrig sind, teilen Sie in 8x8 Blöcke ein. Insofern ist dieses Bild so ein bisschen trügerisch, weil es so aussieht, als hätten Sie einen RGB-Block aus 8 Pixeln, aber eigentlich ist es entweder ein Helligkeitsblock oder so ein Farbblock. Und der hat dann entsprechende Color Values. Das sind Helligkeitsinformationen auf diesem Kanal, die irgendwo bei 8 Bit liegen, also 0 bis 255 sind. Und was Sie jetzt machen, das ist eine bestimmte Struktur, das sehen Sie ja. Das erinnert ja überhaupt nicht mehr an das Auto. Man weiß, das war irgendwie ein Teil des vorderen rechten Scheinwerfers, aber im Grunde genommen ist es erstmal so eine recht abstrakte Struktur, die in so eine 8x8 Matrix passt. Und was Sie machen, Sie vergleichen die mit diesen merkwürdig aussehenden Strukturen da oben und sagen, okay, also wir haben so einen durchschnittlichen Wert, also der erste Wert oben links, der kommt 44 Mal vor, der zweite, also in der ersten Zeile, der zweite Wert kommt minus 5 Mal vor, den muss ich davon abziehen, nicht, weil das ja in der rechten Seite eher heller als dunkler wird, dafür muss ich den, der in der ersten Spalte der zweite ist, muss ich 12 Mal drauf addieren. Und wenn Sie das entsprechend zusammenrechnen, also Sie multiplizieren diese Dinger mit irgendwelchen Werten, die Sie durch eine magische Transformation bestimmen, die sogenannte diskrete Kosinustransformation, da kommen Sie auf diese Werte und dann haben Sie diese rechte Matrix. Also aus diesem Block 8x8 Pixel mit seinen entsprechenden Farbwerten haben Sie dann plötzlich diese Werte, wie oft müssen Sie diese Basisfunktionen nehmen. Und das Schicke ist, das Auge ist für hohe Auflösung sehr unempfindlich. Also alles, was Sie unten rechts sehen, das, wo es diese fein gekrisselten Strukturen sind, das ist für das Auge eh alles irgendwie gleich. Und die kann man auch weglassen. Also die setzen wir einfach auf Null. So, und damit können wir dafür sorgen, dass aus jedem dieser 8x8 Blöcke die feinen Strukturen rausfallen, die das Auge sowieso nicht sieht. Und das Endergebnis ist für das Auge bis zu einem gewissen Grad ununterscheidbar. Und das sind noch ganz, Sie sehen ja aus der 64, da ist eine 64er Matrix, nicht? Die hat 64 Einträge, die irgendwie alle voll sind und alle bedeutsam. Da entsteht plötzlich eine Matrix, die hat nur noch 8 sinnvolle Einträge, der Rest ist alles Null. Und das ist schon ganz schick. Und diese Nullen, die kann ich alle super komprimieren und damit kommt JPEG zu seinen unglaublichen Kompressionsraten von 1 zu 25 oder noch mehr. Das Problem ist, wenn Sie es zu weit treiben, dann kommen Sie zu diesen sogenannten Überschwingern, die Sie bei JPEG-Bildern kennen, wenn Sie die zu groß, also wenn die zu klein sind im Netz oder Sie machen die zu groß für eine Präsentation, dann sehen Sie immer im Umfang dieser 8x8-Bit-Strukturen sehen Sie dann solche Restartefakte. Bei dem E kann man das sehr schön sehen. Bei dem E sehen Sie noch diese Überschwinger, die so in der ersten Spalte dieser DCT-Basisvektoren da auftauchen. Ja, das waren ja solche Wellen und die sehen Sie noch bei dem E unten. Das taucht so ein bisschen auf. Also das ist so, das sei jetzt mal zu JPEG genug. Wenn Sie das interessiert, der Wikipedia-Artikel ist sehr gut oder hören Sie meine Vorlesung, die ist noch online aus dem letzten Semester. Da wird es in aller Ruhe und bis hin zum Einblick in die mathematischen Formeln wird das da erklärt. So, hier sehen Sie noch kurz JPEG-Qualitäten, also Kompression 31 zu 1 von 1,2 Megabyte auf 52 Kilobyte. Das Differenzbild sehen Sie, ist schwarz. Sie könnten, man könnte das Licht ausmachen, dieses hier. Ich denke, das ist einer der oberen Schalter. Genau. Aber Sie sehen trotzdem, es bleibt schwarz. Hier ahnen Sie jetzt schon bei dem Tukan den, genau, hier sehen Sie schon die Differenz, also bei 69 zu 1. Dafür ist das Bild jetzt aber auch schon 23 Kilobyte klein geworden. Wenn Sie 132 zu 1 komprimieren, dann sehen Sie auch schon oben im Tukan die, deutlich die Artefakte. Also das Differenzbild berechnet sich einfach immer, indem Sie das zweite Bild vom ersten abziehen und dann bleiben bestimmte Pixel übrig, kann man sagen, oder bestimmte Helligkeiten. Das sind genau diese feinen Strukturen. Aber wir haben jetzt auch nur noch 0,18 Bit pro Pixel. Und hier ist dann das Größte, jetzt ist die Blockbildung im oberen Bild sehr stark, aber dafür haben sie eine Kompression von ungefähr 200 zu 1 und dieses Bild ist nur 8 Kilobyte groß von 1,2 Megabyte. Also das war aus Zeiten wichtig, als das Internet noch mit fiependen Modems funktionierte. Aber eben gerade bei Online-Video-on-Demand oder sowas, wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann schalten Sie mal die Kompression höher und können dann trotzdem noch ein zumindest für das Auge wahrnehmbares Bild übertragen. Und das ist ja schon mal besser als dann einfach ein Ausfall. So viel also zu den Kameras. Jetzt haben wir eigentlich alles durch. Also RAW, TIFF und JPEG, da gibt es eine Frage. Aber sicher.
Ich habe da letztens was gesehen im Internet. Und zwar ging es da um Fälschungsüberprüfungen. Ja. Man kann da ein Bild hochladen, von dem man ausgeht, dass da irgendwie Photoshop verwerkelt wurde. Und das funktioniert wahrscheinlich gerade in der Richtung, dass es sich anguckt, wie viele Artefakte in einem Bereich verfügbar sind und sieht dann, hier sind mehr als an einer anderen Stelle. Und dann kann man sagen, dass das Bild irgendwie an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich bearbeitet wurde.
Ja, genau. Das ist so ein Ding, also entweder Sie machen eine Montage, indem Sie verschiedene Bilder mit verschiedenen Auflösungen, also jeder, interessanterweise jeder Algorithmus hat dann noch so seine eigenen Artefaktstrukturen, also ob Sie mit Photoshop ein JPEG machen oder mit Corel ist dann wieder ein anderes JPEG. Und eben, wenn Sie länger irgendwie mit einem Retuschepinsel drüber gehen, dann erhöht sich die Artefaktzahl. Nicht immer Kompressionsartefakte, das sind eben auch Bearbeitungsartefakte durch Tonwertspreizungen etc. Aber dass Sie bestimmte Blöcke sich anschauen, was für Bearbeitungsfilter sind da wohl drauf gelaufen und wenn das nicht einheitlich über das ganze Bild ist, dann haben Sie es vermutlich mit einer Bearbeitung zu tun. Weil die Kompressionsartefakte, das ist ja dann wieder auf die liegen auf dem gesamten Bild, aber wenn Sie verschiedene Kompressionen zusammenpacken, gibt es da auch sowas wie Fingerabdrücke, das stimmt schon. So, Scanner überspringe ich. Also nur ganz grob die Technik. Da gibt es eine Menge Gaps dazu sagen, aber auch Sie haben eigentlich ein Licht, was entweder eine, also entweder von unten kommt die Lichtquelle, scheint auf die Vorlage und die Reflexion wird durch Spiegelsysteme in den Sensor, also wieder so ein CCD-Sensor geschickt. Das wäre der Flachbettscanner. Ein Trommelscanner funktioniert ganz ähnlich, aber dann dreht sich was. Trommelscanner brauchen Sie in also diese größeren Einrichtungen, wenn Sie halt mehrere Fotos scannen wollen. Aber Sie sehen, die eigentliche Technik, um die es geht, ist wieder der CCD-Scanner, der CCD-Chip. Deswegen spare ich mir jetzt so diese Details, was jetzt so ein Scanner ausmacht. Der große Vorteil, wie eingangs gesagt, ist die Kontrolle über die Lichtverhältnisse und natürlich über Schärfentiefe und diese ganzen Sachen, da müssen Sie sich gar nicht drum kümmern. Das ganze Ding ist ja so eingerichtet, dass, also wenn Sie das System nicht wirklich massiv verändern oder irgendwie umbauen, das Ding immer scharf ist, was auf der Glasplatte liegt. Dafür haben Sie dann halt aber auch nur, das ist Ihre Bildebene. Sie können ja mit jedem Scanner auch so kleine 3D, also Sie können Ringe und Schlüssel und kleine Actionfiguren können Sie auch scannen. das funktioniert, aber man sieht dann, oder ihr Gesicht können sie platt drücken und so. Das funktioniert, aber es geht natürlich nur bis zu einer gewissen Tiefe. So, und wenn Ihnen das alles recht ist und sagen, ich will ja eh nur Papier oder solche glatten Vorlagen scannen, dann funktioniert ein Scanner wie eine Kamera. Und wenn Sie diese Scanner an der Uni sehen, diese Kopierer, die knipsen ja häufig aus. Da gibt es so einen kurzen Blitz und damit ist Ihr Bild gescannt und das wird dann ausgedruckt. Also der Unterschied fließt ja inzwischen, also nicht alle haben irgendwie so einen Schlitten, der fährt. Manche fotografieren das einfach nur ab. Also es ist ganz unterschiedlich. Und der Unterschied zwischen Scanner und Fotoapparat ist da eigentlich eher so eine Frage des Aufbaus und der Kontrolle der Beleuchtungsumgebung. Deswegen kann ich da den großen Sprung machen, denn ich will ja heute zumindest noch ein bisschen in die Praxis gehen. Und das ist jetzt der Fall. Genau eine Stunde haben wir, sehr gut. Farbmanagement gehen wir jetzt in den zweiten Teil über. Jetzt wird, glaube ich, die Aufnahme auch nicht mehr ganz so spannend sein, werden wir dann sehen. Farbmanagement, vielleicht noch diese Folie, funktionierte ja so, dass wir von allen möglichen Ein- und Ausgabemedien in einen Referenzraum abbilden. In dem Fall halt so ein CLH, also Chroma Lightness Hue. Oder HCL eher, Hue Chroma Lightness. Und die ja wiederum geräteunabhängig ist. Also, was Sie auf Ihrem Farbfächer haben, können Sie in einen HCL-Wert abbilden. Oder was auf Ihrem Monitor ausgegeben werden soll, können Sie abgeben. Oder was irgendwie eine Farbe, eine Dispersionsfarbe ist oder der Prüfdrucker oder der Offsetdrucker macht. Oder eben das Blatt, was, ob das jetzt ein Foto ist oder ein echtes Blatt. Also alles, was Ihr Auge aufnimmt, lässt sich als eindeutiger Punkt, lässt sich das in diesem HCL-Raum verorten. Und was Farbmanagement macht, es sorgt dafür, dass Ihre Ein- und Ausgabegeräte, sagen wir mal, der Monitor das so ausgibt, wie, also dass, wenn ich einen bestimmten HCL-Wert am Monitor ausgeben will oder LAB-Wert, das wäre ja ganz ähnlich als Modell, dass dann auch genau dieser Wert rauskommt. Oder wenn ich sage, Drucker, druck das mal aus, dann kommt auch genau dieses Grün raus, was hinterher bei der Messung genau die gleiche Koordinate hat. Oder Ihr Foto, wenn es ein wohldefiniertes Grün fotografiert, dass das dann auch intern in diesen Wert übertragen wird. Das war ja so der Trick im Farbmanagement. Und bei Fotos, und darum soll es ja heute gehen, als Eingabeprofil muss man etwas, also beim Scanner muss man was abscannen, was bekannt ist, und beim Fotoapparat muss man etwas fotografieren, was bekannt ist. Und jetzt bin ich sehr produktspezifisch und im Folgenden will ich das auch gar nicht mehr so dringend verlesen. Ich gebe Ihnen die folgenden 20 Folien, sind es noch, die gebe ich Ihnen mehr so als Referenz mit. Also dann können Sie sich das alles nachlesen. Wir machen das aber jetzt am besten mal. Und eigentlich will ich das gar nicht machen, sondern fordere Sie nun auf, mit diesem Color Checker zu arbeiten. Also das ist ein Color Checker Passport, heißt der, von X-Rite. Da gibt es Konkurrenzprodukte, aber wir haben halt den gekauft, deswegen stelle ich den jetzt vor. Der ist verhältnismäßig preisgünstig im Vergleich zu diesen Greater Macbeth Checkern. Und die funktionieren alle sehr ähnlich. Also er hat drei sogenannte Targets. Ein Weißabgleich-Target, das ist dieses hier. Also es ist kein Weiß, aber es ist ein RGB-identischer Grauwert. Man muss dazu sagen, dieses ganze Ding hat eine Haltbarkeit von, glaube ich, 2 Jahren. Und danach sollte man sich, genau, should be replaced within 2 years from initial use. Weil, ne, Sie erinnern sich an die Physikvorlesung durch UV-Strahlung oder was auch immer, verändern sich ja auch die Farbeigenschaften von Körpern. Und wenn Sie es so richtig ernst meinen, kann es sein, dass in 2 Jahren, sagen wir mal, der Blauanteil hier rausgehauen wurde. Und dann kriegt das Ding einen Farbstich. Und das gilt für die anderen Farben auch. Also es gibt das Classic Target, das ist hier oben, und das sogenannte Optimierungstarget, das ist hier unten. Wie geht man nun damit um? Also Sie können sich das gerne ausleihen bei mir. Und wenn Sie mir versprechen, damit sorgfältig zu arbeiten, wie im Folgenden beschrieben, können Sie damit die Qualität Ihrer Bilder nachhaltig verbessern. Das Weißabgleich-Target, das ist relativ simpel. Das sorgt dafür, dass der Weißabgleich Ihrer Kamera ein vernünftiges Ziel hat. Also das können Sie bei besseren Kameras einstellen. Wie ist der Weißabgleich? Da können Sie sagen, Innenlicht, Außenlicht, Bewölkt, Kerze und solche Sachen. Und bei den aufwendigeren Kameras mit den komplizierteren Menüs können Sie eben auch sagen, sowas wie Custom oder vom Benutzer eingestellt. Und dann müssen Sie eine weiße Fläche fotografieren. So, und dann gilt hier, fotografieren Sie das Weißabgleich-Target unter den gleichen Bedingungen wie später auf das eigentliche Shooting. Achten Sie darauf, dass das Licht die Szene gleichmäßig ausleuchtet. Schlagschatten und Reflexionen können die Ergebnisse beeinflussen, negativ. Denn so eine Kamera, das muss man dazu sagen, kann man nicht einfach irgendwie profilieren. wie ein Scanner. Bei einem Scanner haben wir die Beleuchtungssituation im Griff, bei der Kamera haben wir das nicht. Also können wir immer nur ein Shooting profilieren. Wir können ein Profil machen für nachmittags um 3 Uhr vor dem GSP, heute, mit so der Sonne und den Wolken. Das funktioniert, solange sich die Lichtverhältnisse dann nicht irgendwie ändern. Oder wir können es jetzt hier für diesen hässlichen Raum, nein, der Raum ist ja gar nicht so hässlich, aber für dieses schreckliche Licht, können wir sagen, völlig egal, wir optimieren jetzt mal für diese Lichtverhältnisse. Damit können Sie dann draußen nichts mehr anfangen, aber das müssen Sie auch nicht, weil Sie ja mit diesen Targets doch relativ schnell arbeiten. Den Einfluss des Weißabgleichs habe ich Ihnen ja schon mal geschildert, geht ja im Wesentlichen um die Farbtemperatur. Also die können Sie ja auch einstellen, irgendwie 3000 Kelvin oder 6000 Kelvin. Das hängt davon ab, eben wie hell es draußen ist. Die Farbtemperatur kann man auch messen, da gibt es diese entsprechenden Photometer oder man sagt es automatisch. Und dafür genau gibt es das, dass man es eben nicht messen muss, so wie viel Kelvin sind es an Farbtemperatur, fotografiert man dieses Weiß-Target. Und vielleicht noch eins für die Praktiker unter Ihnen. Viele versuchen, den Weißabgleich mit einem beliebigen weißen Objekt durchzuführen, egal ob es sich dabei um ein Blatt Papier oder um ein weißes Haus in der Umgebung handelt. Das ist so das Übliche. Man schnappt sich irgendwie so hier, da hat einer mal ein Papier, dann fotografiert man das ab und dann hat man eine weiße Fläche. Leider sind diese Objekte, auch wenn sie weiß oder grau erscheinen, meistens nicht unter allen Lichtbedingungen spektral neutral und schon gar nicht einheitlich. Das führt zu einem Farbstich in all ihren Bildern. Und da die weißen Objekte verschieden sind, unterscheidet sich der Farbstich auch von Bild zu Bild und eine einheitliche Korrektur ist nur schwer möglich. Das ist so, wenn man auf irgendwas, wenn ich hier diese weiße Wand da abfotografieren würde, das wäre so ein Ding. Ein Blatt Papier scheint noch die beste Lösung zu sein. Leider enthalten aber heutzutage fast alle Papiersorten einen optischen Aufheller, durch den die Probleme sogar noch verstärkt werden. Das hatte ich schon mal erwähnt, das optische Aufheller, das sind ja fluoreszierende Chemikalien, die Teile des unsichtbaren Lichts in das Sichtbare überführen, meistens in so einen Blauanteil. Und wenn Sie optische Aufheller fotografieren, dann haben Sie einen erhöhten Blauanteil drin, der entsprechend dann im Farbausgleich zu so einem Gelbstich führt. Das ist nicht immer so krass wie in diesem Beispiel, was ja wiederum der Scan eines, oder beziehungsweise ist ja bearbeitet, damit es im Druck richtig rüberkommt und das Gamut eines Drucks ist ja viel kleiner, also muss man übertreiben. Aber man sieht, wenn man also so ein Kopierpapier nimmt, darf man sich nicht wundern, wenn man später so leicht gelbstichige Farben hat, die man dann doch nur irgendwie wieder anders ausgleichen muss. Insofern empfiehlt sich immer, wirklich ein neutrales Weiß oder Grau dabei zu haben. Und dann gehen Sie halt hier vor, platzieren Sie das Target, Autofokus kann nicht automatisch auf das weiße Target fokussieren, also muss man es einstellen. Richten Sie die Kamera drauf, Auflöser und dann Weißabgleich einstellen. So, und das können wir jetzt machen, wenn das jemand machen will. Will jemand an die Kamera und das durchführen? Praktiker nach vorne, oder Sie können mir auch zuschauen, ich kann auch gerne noch ein bisschen plaudern. Aber Sie können, das ist jetzt die Gelegenheit zu sagen, ich will hier an dieser Kamera den Weißabgleich einstellen.